Ja, alles sah so perfekt aus. In nur 5 Minuten hatte diese Mama mit gesunden und frischen Zutaten ein feines Essen auf den Tisch gezaubert. Sie war begeistert, dass sie es einmal mehr geschafft hat, ein gutes Mittagessen pünktlich zu servieren. Doch wir haben es gesehen, die Begeisterung war schnell wieder weg. Die Kinder hatten einfach keine Lust auf das gesunde, frische Mittagessen. Sie hätten viel lieber einfach einen Joghurt aus dem Kühlschrank genommen. Was für ein Frust für die Mutter. Kennst du das auch? Du hast dir echt Mühe gegeben, du hast dich eingesetzt, du warst begeistert von dem, was du geleistet hast. Aber von einem Moment auf den anderen war die Begeisterung auch wieder weg. Es geht manchmal ganz schnell, manchmal braucht es nicht viel, vielleicht nur eine dumme Bemerkung, vielleicht nur ein abschätzender Blick und übrig bleibt dann oft nur noch einfach Frust. Ja, und in unserem Predigtext von heute geht es auch um Begeisterung. Ihr dürft gerne die Bibel zur Hand nehmen. Ich finde es ganz toll, dass ihr so Bibeln habt zum Mitlesen. Ihr dürft sie gerne zur Hand nehmen oder vielleicht auf dem Handy die Bibel-App öffnen. Wir lesen zusammen aus Lukas Kapitel 10 ab dem Vers 1. Lukas Kapitel 10 ab dem Vers 1. Lukas 10, ab dem Vers 1 heißt es, die Aussendung der 72 Jünger. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Jesus hatte nicht nur 12 Schüler oder Jünger, er hatte auch noch Jüngerinnen und es gab auch noch einen erweiterten Jüngerkreis von 72 Jüngern. Die 12 Jünger erinnern so ein bisschen an die 12 Stämme Israels, aber ich habe gemerkt, auch die 72 spielen in der jüdischen Tradition eine große Rolle. Weil die Israeliten sagen, es gibt 72 heidnische Völker, also Schweizer, Liechtensteiner, Österreicher, Deutsche, irgendwie so. Und sie begründen das und sagen, bei der Völkertafel aus dem ersten Buch Mose, also nach der Sintflut, da finden wir 72 heidnische Völker. Also die 72, den frommen Juden hat es sofort geklingelt, ah okay, es geht jetzt auch um die Heiden, das heißt, Jesus will wahrscheinlich deutlich machen, hey, ich bin nicht nur für das Volk Israel auf die Welt gekommen, sondern für alle Menschen, auch für die heidischen Völker, für alle Menschen bin ich auf diese Welt gekommen. Und Jesus gibt seinen Jüngern, seinen Schülern noch ein paar Tipps mit, bevor er sie dann aussendet auf den Missionseinsatz. Und ich kann mir gut vorstellen, die 72 waren begeistert. Jetzt dürfen sie mal rausgehen. Jetzt dürfen sie mal von Jesus erzählen. Jetzt bekommen sie die Chance, die Gelegenheit. Was für eine Ehre und was für ein Abenteuer. Was hätten wir diesen 72 Jüngern gesagt? Wie hätten wir sie motiviert? Es gibt diesen Sommer wieder Reach Mallorca, so ein Einsatz, Reach Mallorca, so ein Einsatz vom Campus für Christus und so. Und da werden die jungen Leute, dann motiviert man sie und sagt, hey, das wäre cool, das wäre toll und ja, jawohl, das rocken wir jetzt. Und ganz interessant, was Jesus macht. Wir haben das gelesen, er hält keine begeisterte Motivationsrede, sondern im Gegenteil, er redet sehr realistisch, nicht nur vom Erfolg, sondern auch vom Misserfolg. Er sagt ihnen schon, hey, es gibt viel Arbeit und es sind nur wenige Arbeiter da. Das könnte jetzt nicht ganz so motivieren. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so ein Stelleninserat gesehen? Wir sind eine Firma, die in der Arbeit versinkt und nur wenig Mitarbeiter haben. Bitte bewirb dich. Und wir würden sagen, das tönt so ein bisschen nach Burnout. Viel Arbeit, wenig Mitarbeiter, da muss ich Überstunden machen. Ich glaube, da bewerbe ich mich lieber nicht. Also das tönt jetzt nicht so toll. Da würden wir uns vielleicht lieber eine andere Stelle suchen. Und Jesus sagt ihnen auch noch, hey, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Bei uns in der Nähe gibt es ein Wolfsrudel. Das ist auch nicht so eine tolle Vorstellung. Es tönt nach einer gefährlichen Aktion. Und Jesus sagt dann auch noch, hey, es werden Türen zu sein. Es gibt verschlossene Türen, es gibt Ablehnung. Und irgendwie hat man den Eindruck, Jesus, er hatte nie ein Training bei einem Motivationscoach. Vielleicht hätte er uns einen Workshop buchen sollen, wie begeistere ich meine Mitarbeiter. Anstatt sie zu motivieren, dämpft Jesus wohl eher ihre Begeisterung. Und trotzdem zogen die 72 los und als sie zurückkommen, sind sie trotzdem einfach nur begeistert. Und es lohnt sich da weiterzulesen. In Lukas Kapitel 10, ab dem Vers 17 heißt es dann, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, um die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, die 72 kamen begeistert zurück. Sie sagten, Jesus, du glaubst es nicht, was wir erlebt haben. Ist ja unglaublich. Da war ein Mann, der hat gescheunt. Der war richtig so, richtig böse, dämonisch besetzt, seine Augen fürchterlich und finster. Und Jesus, dann gingen wir zu ihm hin, zitternden Herzen, sagten ihm, im Namen von Jesus, fahr aus. Und plötzlich, bam! Ruhe. Der Mann war geheilt. Der böse Geist war nicht mehr da. Ist das nicht krass? Ist das nicht cool, Jesus? Das begeistert uns. Können wir nicht nochmal losziehen? Heute Nachmittag vielleicht. Jesus, hey, das macht echt Spaß. Und Jesus freut sich mit seinen Jüngern mit. Und er sagt ihnen, ja, ich habe auch mitbekommen, in der unsichtbaren Welt ist etwas geschehen. Und er sagt ihnen auch, ja, die Macht des Satans ist gebrochen. Er hat keine Macht mehr. Aber Jesus versuchte, ihre Begeisterung umzulenken. Weg von ihren großen Taten, weg von ihren Erfolgen im Kampf gegen die finsteren Mächte. Er sagt ihnen, hey, das ist alles toll, ist alles gut und recht, aber freut euch nicht darüber, dass ihr Macht habt über die bösen Geister. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darüber dürft ihr euch von ganzem Herzen freuen. Das soll euch begeistern. Und es ist ganz interessant, die Jünger feiern einen riesengroßen Erfolg und Jesus sagt ihnen, schön, ja, schön. Aber wisst ihr was? Freut euch viel mehr darüber, dass ihr im Buch des Lebens steht. Jesus hätte ihnen auch sagen können, wow, hey, so genial, unglaublich, wow, ich bin so stolz auf euch. Ihr kriegt einen Orden, das habt ihr gut gemacht, ja super, hey, ich bin begeistert, das müssen wir jetzt feiern. Ich habe schon mal den Sekt kühl gestellt, wir machen jetzt eine Party, ihr habt Großartiges geleistet. Aber Jesus wollte offenbar nicht, dass sie nur begeistert sind von ihrer Leistung, von ihrer Produktivität, sondern er wusste ganz genau, hey, die Begeisterung, die kann auch ganz schnell verschwinden. Weil vielleicht beim nächsten Einsatz erleben sie nur Frust, nur Ablehnung. Wir lesen dann später in den Evangelien eine Geschichte, wo die Jünger total hilflos sind. Da war die gleiche Situation, da war ein Mann von einem Dämon besetzt und sie sagten Jesus, keine Ahnung, wir können da nichts ausrichten. Er schäumt und schäumt und boah, keine Ahnung, hat er eine Seife gegessen oder was? Wir wissen es nicht, wir können ihm nicht helfen, Jesus, wir sind überfordert. Wir wissen es nicht. Und gab es auch Leute, die wollten nichts von Jesus hören. Es gab Frust. Und wo stand die Begeisterung, wenn der Erfolg wegbleibt? Über was freuen sie sich dann? Und Jesus wollte nicht, dass sie ihre Begeisterung von ihrer eigenen Leistung, von ihrer Produktivität abhängt, sondern einfach von ihrer neuen Identität als Himmelsbürger. Und wir haben das gesehen in der Galaxis-Werbung. Wenn du als Mutter oder als Vater deine Begeisterung von deiner Kochleistung abhängig machst, ja, dann kann das ganz schnell in Frust umschlagen. Du denkst vielleicht, ja, als gute Mutter, als guter Vater muss ich doch gut kochen können. Meinen Kindern soll das Essen immer gut schmecken. Und wenn alle begeistert sind, bin ich auch begeistert. Aber leider sind die Kinder nicht mal in der Werbung immer begeistert, sondern ganz egal, was du kochst, irgendjemand findet immer einen Grund zum Motzen. Vielleicht ist die Suppe zu heiß, der Sirup zu wässrig, die Salatsauce zu scharf. Und wenn dann deine Begeisterung von deiner Leistung abhängt, dann wirst du ganz oft enttäuscht werden. Nicht nur in deiner eigenen Küche kannst du deine Begeisterung verlieren, sondern auch in deiner Arbeit für Jesus. Und vor den Sommerferien hatten wir ein letztes Jungschar-Treffen, ein letzter Jungschar-Nachmittag. Wir haben die Kinder eingeladen für einen Abenteuer-Nachmittag im Wald. Bei uns gibt es so ein Kneippbecken. Und ich hatte die Ehre, ich durfte den Kindern die Geschichte vom versinkenden Petrus erzählen. Und ich habe dann die Idee gehabt, jetzt pädagogisch, didaktisch, sinnvoll, wir gehen zum Kneippbecken. Weil dann können wir ein Playmobil-Bötchen mit dem Petrus und Jesus und so, mit das Playmobil-Bötchen aufs Wasser tun, gell? Und dann habe ich mir das so vorgestellt, alle Kinder sitzen dann ganz brav so beim Kneippbecken, einfach am Beckenrand, die sitzen dann ganz brav da, die kleinen Füßchen im Wasser, die hören dann zu. Und wenn dann in der Geschichte ein Sturm aufkommt, dann dürfen sie mit den kleinen Füßchen Wellen machen. Und dann schauen wir dann auch noch, ob wir auf dem Wasser gehen können. Das war ein Wahnsinnskonzept, pädagogisch sehr sinnvoll. Aber wie in der Galaxis-Werbung kam alles ganz anders. Ich habe nicht mit der Begeisterung der Kinder für das Wasser gerechnet. Kaum bei dem Kneippbecken angekommen, ja, da gab es kein Halter mehr. Die Kinder haben geplanscht und gejuckt und geschrien und getobt und alles war einfach nur toll. Und die waren echt begeistert von dem Wasser. Sie hatten viel Spaß da. Und die Geschichte vom sinkenden Petrus, die ist so ziemlich versunken in der Begeisterungsflut. Und davon war ich dann nicht so begeistert, weil ich habe mir so viel Gedanken gemacht, pädagogisch sinnvoll und. Habe Zeit investiert in die Vorbereitung. Und ich wollte Kindern etwas weitergeben. Und der Witz der Sache ist, ich wollte Kindern sagen, hey, das Leben mit Jesus, es ist ein Abenteuer. Man kann in komische Situationen kommen, wie der Petrus. Jesus sendet dich einfach weg und weiß, es kommt ein Sturm auf. Und ich wollte ihnen sagen, hey, das Leben mit Jesus ist so spannend. Es ist ein Abenteuer. Und dann plötzlich merke ich, ja, so wie der Petrus es nicht im Griff hat, habe ich es auch nicht im Griff. Und habe gemerkt, okay, vielleicht will Jesus ja zu mir reden, gar nicht zu den Kindern. Und ich habe gemerkt, hey, so schnell kann die Begeisterung auch weg sein. Vielleicht hast du es auch erlebt bei euch in der Gemeinde, gell? Du bist vielleicht Unihockey-Trainer, du hast alles super vorbereitet und dann kommen nur ganz wenige Kinder. Das ist schade. Oder vielleicht bist du im Musikteam, hast dir so viele Gedanken gemacht, du hast geübt mit deinem Musikteam, du hast Lieder ausgewählt, geprobt, geübt und schließlich merkst du, es ist Sommerpause, so viele Leute sind gar nicht da, der Gesang ist eher so ein bisschen mau und anschließend kommt noch jemand auf dich zu und sagt, heute haben wir nur Lieder gesungen, die ich nicht kenne, immer diese neuen Lieder. Und so schnell ist unsere Begeisterung einfach wieder weg, so schnell lassen wir uns entmutigen. Und kann es vielleicht daran liegen, dass wir viel zu fest auch nur in den Kategorien Erfolg und Misserfolg denken? Und erwartet Jesus denn von uns, dass wir Erfolg haben, dass uns alles gelingt? Und es scheint, dass Jesus sehr realistisch ist. Noch bevor er seine Jünger losgesandt hat, hat er ihnen ja gesagt, hey, es gibt verschlossene Türen, es gibt Ablehnung und es kann sein, dass ihr Frust erlebt. Viel Arbeit, bei wenig Erfolg. Und sogar als die Jünger begeistert zurückgekommen sind, blieb Jesus realistisch und lenkte ihre Begeisterung auf ihre Identität. Er sagte ihnen, hey, freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus macht ihnen deutlich und sagt, ja, Erfolg, das ist toll. Ihr dürft euch freuen über Erfolg, aber noch unendlich viel genialer ist es, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das steht alles andere kilometerweit in den Schatten. So vieles ist einfach vergänglich, Erfolg und Misserfolg, das ist alles schnell vergessen. Aber diese himmlische Identität, die gilt für alle Ewigkeit, die kann dir niemand mehr wegnehmen, die hat man auf sicher. Und der Hinweis auf den Namen im Himmel war auch keine billige Vertröstung auf irgendwann mal bessere Zeiten. Jesus sagte nicht, ja irgendwann werden dann eure Namen mal in dem Buch des Lebens stehen, sondern nein, Jesus sagte, hey, jetzt ist es Tatsache, jetzt stehen eure Namen in dem Buch des Lebens drin, nicht erst später, jetzt habt ihr einen Zugang zum Himmel. Und viele Jahre später schrieb dann Paulus seinen Freunden in Philippi und er schrieb ihnen, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Was für eine geniale Zusage. Paulus schreibt daher, wer eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der ist ein Bürger des Himmels. Der ist nicht nur Schweizer, Liechtensteiner, Österreicher, Deutscher, sondern auch Himmelsbürger. Und Paulus redet hier auch von der Gegenwart, nicht von der Zukunft. Er sagt, hey, wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Wir werden es nicht mal sein, sondern wir sind es schon. Wir gehören zu diesem himmlischen Staat dazu. Und wir haben schon das Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und genau das geht im Hebräerbrief, da steht, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Als Himmelsbürger haben wir jetzt schon einen Zugang zu Gott. Wir haben die Zutrittsberechtigung zu Gottes himmlischen Heiligtum. Wir stehen zwar mit beiden Füßen noch auf dieser Erde, aber wir können mit unserem Kopf im Himmel sein, bei Gott. Und es tut so gut zu wissen, gell, wenn wir schwere Dinge erleben, wie die Geschichte mit Manuela, dass wir wissen dürfen, hey, Gott hört uns. Wir sind zwar noch hier, aber wir haben Zutritt zu Gottes Thron. Wir dürfen mit unseren Anliegen direkt zu Gott kommen. Wir dürfen ihm unsere Not sagen und er hört uns zu und er leidet mit uns mit. Und er ist bereit, uns zu helfen, uns beizustehen. Und ich glaube, wir können uns das himmlische Bürgerrecht so ein bisschen vorstellen wie die Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich kann es hier gar nicht laut sagen, aber ich habe meinen Schweizer Pass offiziell eigentlich abgegeben, weil ich Liechtensteiner geworden bin. Aber die ganze Familie ist Doppelbürger außer mir. Und das war schon, soll ich sagen, keine einfache Entscheidung. Man muss sich viel überlegen, weil wir wissen, gell, die Schweizer Staatsbürgerschaft ist eigentlich wertvoll. Ist eigentlich toll, wenn man so einen roten Pass hat. Und ganz interessant, wer eine Schweizer Mutter oder einen Schweizer Vater hat, der ist von Geburt an automatisch Schweizer Staatsbürger. Und was muss man tun, um diese Staatsbürgerschaft zu behalten? Muss man dafür etwas leisten? Darf ich mal fragen, wer von euch am 1. August auf dem Rütli war? Als guter Schweizer wäre das doch noch eine gute Sache. Wer hat eine 1. August-Rede gehört? Ja, doch immerhin ein paar, gell? Und man fragt sich, ja, was muss ich tun als guter Schweizer? Was muss ich tun, um diese Staatsbürgerschaft zu behalten? Müssen wir quasi einmal im Jahr zum Bundeshaus nach Bern reisen oder mindestens einmal im Jahr ein Fondue essen vielleicht? Was müssen wir tun? Und die Wahrheit ist, wir müssen gar nichts leisten. Die Schweizer Staatsbürgerschaft, die wurde dir quasi in die Wiege gelegt, wenn du Schweizer Eltern hast und du musst keine Angst haben, sie zu verlieren. Und es ist ganz egal, ob du dich jetzt irgendwie schweizerisch fühlst oder die Nationalhymne auswendig kannst oder jeden Tag eine Portion Raclette isst, das spielt gar keine Rolle. Du bist und bleibst Schweizer, weil du als Schweizer geboren wurdest. Und ganz ähnlich ist es mit der himmlischen Staatsbürgerschaft. Jesus spricht auch da von einer Geburt. Dem Bibellehrer Nikodemus sagt er, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt, hey, wer zu Gottes Reich dazugehören will, der muss wiedergeboren werden. Es braucht eine neue Geburt, um Himmelsbürger zu werden. Und im 1. Johannesbrief wird dann erklärt, ja, wie funktioniert das genau mit dieser Wiedergeburt? Und da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Also es geht nicht um menschliche Leistung. Um aus Gott geboren zu werden, musst du keine besondere Leistung erbringen. Es reicht, wenn du einfach daran glaubst, ja, Jesus ist für mich und meine Schuld am Kreuz gestorben. Es geht nicht um Leistung, es geht um Vertrauen, um eine Beziehung zu Jesus. Und so ist es ja auch, wenn du Schweizer bist. Du musst nichts leisten, um Schweizerin oder Schweizer zu werden oder zu bleiben. Und es ist ein unglaubliches Privileg, Schweizerin oder Schweizer zu sein. Hey, wir leben in einem Land, in dem man einfach zu einem Doktor gehen kann, wenn man krank ist. Es gibt ein Krankenhaus, es gibt einen Doktor und wir können einfach den Wasserhahn aufdrehen und haben in aller Regel gutes, sauberes Trinkwasser. Meine Tochter hat gesagt, in Paris schmeckt das Wasser sehr nach Chlor. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben gutes Trinkwasser, unsere Kinder können in die Schule gehen, sie können etwas lernen. Wenn man älter wird, kann man einen Beruf lernen, man kann maturieren, studieren. Es gibt ganz viele Arbeitsplätze und es gibt auch so viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Ich war diese Woche unterwegs auf der Via Alpina. Es gibt so einen Fernwanderweg von Sargans nach Montreux. Man kann das in 10 Tagen machen. Ich mache das in 10 Jahren. Vielleicht meinem Alter angepasst. Jedes Jahr so 1-2 Etappen. Und wir liefen da von Lauterbrunnen, vom Berner Oberland nach Kandersteg, so vorbei an Eigenmönch und Jungfrau. Und wurden uns bewusst, hey, in was für einer genialen Welt leben wir? Was für ein geniales Land ist die Schweiz? Und auch hier, gell, man kann in die Badibütte gehen und in die Rajat-Badi. Man kann auf den Buchberg laufen, auf den hohen Randen. Das ist auch toll. Und wenn man dann in Rente kommt, bekommt man Geld. Und wenn man Hilfe braucht, kann man die Spitex aufbieten. Wenn man dann noch älter wird, kann man auch ins Seniorenzentrum gehen, im Rajat zum Beispiel, sich verwöhnen lassen. Und es funktioniert. Und ich glaube, Millionen Leute, hey, die wären absolut glücklich, wenn sie so einen Schweizer Pass hätten. Weil der Schweizer Pass ist wertvoll. Aber im Vergleich zu der himmlischen Staatsbürgerschaft ist der Schweizer Pass so viel wert wie ein einlagiges Blatt WC-Papier. Es ist zwar nicht gebraucht, aber trotzdem ist uns klar, hey, das ist nicht viel wert, verstehe mich nicht falsch, es ist wertvoll und toll, wenn man Schweizer ist. Aber im Vergleich zu dieser himmlischen Staatsbürgerschaft ist der Pass so viel wert wie so ein Stücklein einlagiges WC-Papier. Und diese himmlische Staatsbürgerschaft, die sprengt auch ein bisschen unseren Denkhorizont. Vieles können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Aber Jesus wusste, von was er spricht. Er kam vom Himmel. Der Himmel ist sein Zuhause. Dort kennt er sich aus. Er wusste ganz genau, wie genial das ist, dort zu sein. Und wenn er sagt, hey, ihr dürft begeistert sein, dann stimmt das hundertprozentig. Wenn es jemand beurteilen kann, dann er. Und niemand von uns hat zu jeder Zeit einen freien Zugang zu einem Bundesrat in Bern. Ich habe das versucht, gell, unsere Jungschar, wir haben eine Radtour gemacht, eine Velotour von Hauptstadt zu Hauptstadt. Wir sind von Vaduz nach Bern gefahren und ich habe mir so vorgestellt, quasi, wir nehmen ein Geschenk mit von unserem Regierungschef, vom Liechtensteiner Regierungschef, wir nehmen ein Geschenk mit und haben, und in Bern übergeben wir das einem der 7 Bundesräte. Man kann es ja mal versuchen, gell? Und ich habe dann eine Mail geschrieben, habe versucht anzurufen, eine Mail zu schreiben, der Bundeskanzlei irgendwie, aber die haben mir dann eine nette Standard-Mail zurückgeschrieben, so nach dem Motto, ja, so, für jeden Käse haben wir jetzt auch keine Zeit. Die wollten uns nicht empfangen. Und ich denke schon, wenn man ein ganz, ganz wichtiges Anliegen hat, vielleicht kriegt man dann über die Bundeskanzlei mal einen Termin bei einem der 7 Bundesräte. Das kann sein, aber wir haben da keinen Zugang. Wenn wir kein wichtiges Anliegen haben, werden wir da nicht Gehör finden. Weil die Bundesräte sagen, ja, geh mal zuerst zu deiner Kantonsregierung, schau mal da. Also es ist ganz schwierig, einen Audienztermin zu bekommen. Und wie toll zu wissen, hey, mit der himmlischen Staatsbürgerschaft haben wir jederzeit Zugang zu Gott, dem Allmächtigen, Allwissenden Vater im Himmel. Nicht zu irgendeinem Politiker, der vielleicht dann sowieso nicht so viel machen kann, sondern zu Gott selber. Und das begeistert mich. Und der dreieinige Gott, er sagt dir heute, wir haben die Produkte, du das Leben. Und Gott hat alles, was du zum Leben brauchst. Und er will dich beschenken mit Freude, mit Liebe, mit Geduld, mit Begeisterung. Und Galaxus sagt, hey, sie haben fast alles für fast jeden. Aber Gott hat nicht nur fast alles, sondern alles, was du zum Leben und zum Sterben brauchst. Und als Himmelsbürger hast du einen Zugang zu Gott und zu all dem, was er dir schenken möchte. Und man muss nicht mal online sein. Das ist auch ein bisschen schwierig mit Galaxus, gell? Sobald du offline bist, kannst du gar nichts mehr bestellen, da haben sie nichts mehr für dich. Der Galaxus-Shop funktioniert nur online, aber Zugang zu Gott funktioniert jederzeit, auch offline, und du darfst ihn nutzen. Und genau das möchte ich tun, ich möchte mit uns beten. Und Jesus, wir staunen darüber, dass du zu uns auf diese Erde gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, damit wir diese himmlische Staatsbürgerschaft bekommen dürfen. Danke für dieses riesengroße Geschenk und danke, dass du nicht unsere Leistung zählst, sondern dass du dich einfach freust, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir Zugang haben zu dir, zum Vater im Himmel, und danke, dass wir mit all unseren Sorgen und Nöten zu dir kommen dürfen. Und wir bitten dich jetzt einfach nochmal für Manuela, du siehst, wie es ihr geht. Und ich bitte dich, dass du sie umgibst, dass du sie umhüllst mit deinem Frieden, mit deinem Segen, dass du den Ärzten deine Weisheit schenkst, dass du ihr ganz nah bist. Segne du sie ganz besonders. Amen.